Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zu Kontext. Es begrüßt Sie Cornelia Kasis. Heute wird der zweite Teil des nationalen Forschungsprogramms Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel der Öffentlichkeit vorgestellt. Kontext berichtet über Hintergründe dazu. Der erste Teil von NFP 52 gab vor wenigen Wochen schon öffentlich zu reden. Um die Beziehung unter den Generationen ging es da und Entwarnung konnte gegeben werden. Nichts da mit dem medial herbeigeredeten Streit oder gar Krieg unter den Generationen. Zwischen den Alten und den Jungen gibt es zumindest in der privaten Verbundenheit viel mehr Nähe und Solidarität als vermutet. Vor 8 Jahren, im August 2000, beauftragte der Bundesrat den Schweizerischen Nationalfonds mit der Durchführung des NFP 52 und investierte dafür mehr als einen Pappenstiel. 12 Millionen Schweizer Franken wurden gesprochen und 29 Forschungsprojekte finanziell unterstützt. Vor 5 Jahren starteten die ersten Projekte der großen forscherischen Gemeinschaftsarbeit. Nun liegen die Resultate vor. In dieser Kontextausgabe geht es nun um den zweiten Teil des großen Berichtes Kindheit und Jugend in der Schweiz. Der Professor für Soziologie Franz Schultheis, die Professorin für Psychologie Pascolina Perichiello und Stefan Ecker vom Soziologischen Seminar der Universität St. Gallen zeichnen dafür verantwortlich. Ich traf Pascolina Perichiello am letzten Freitag im Zürcher Landesmuseum. Dort wird die Ausstellung Familien, alles bleibt, wie es nie war, noch bis Mitte September gezeigt. Ein Teil der Ausstellung geht ein auf das große nationale Forschungsprojekt. Pascolina Perichiello, wir sind jetzt am Eingang der Ausstellung Familie, alles bleibt, wie es nie war. Ein Teil der Ausstellung ist auch im Zusammenhang mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit entstanden. Die Arbeit, die jetzt gerade herauskommt, nämlich Kindheit und Jugend in der Schweiz. Frag mal ganz platt, es sind ja so viele Untersuchungen, kommen da zusammen, 29 an der Zahl. Wie geht es den Kindern in der Schweiz?
Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz gut ab. Dies betrifft vor allem das materielle, soziale und psychische Wohlbefinden. Bezüglich der körperlichen Gesundheit befinden wir uns im guten Mittelfeld, aber trotz der guten Bilanz gibt es einen erheblichen Teil der Heranwachsenden, die mit Problemen zu kämpfen haben, die vor allem in der Familie zu tun haben.
Nun schreiben Sie im Vorwort zu diesem Bericht, dass die Kinder und Jugendliche eine vernachlässigte Kategorie der Gesellschaft seien. Das kann ja auch wundern, wo durch das Jahrhundert des Kindes ausgerufen wurde und überall zu hören ist vom göttlichen Kind, vom Kind als Tyrannen, vom Machtgewinn des Kindes. Wie kommen Sie zu dem Schluss, dass das immer noch eine vernachlässigte Kategorie ist?
Wir müssen bedenken, dass es natürlich Forschung und Praxis sehr viele Arbeiten gegeben hat. Die sind zum Teil sehr punktuell. Ich muss aber zu bedenken geben, dass es in der Schweiz bislang keine repräsentative Studie zur Situation der Kinder und Jugendlichen gegeben hat. Das wurde auch von der UNO, Kommission für Kinderrechte, moniert. Unser Bericht ist eine Antwort darauf. Zum anderen muss ich Ihnen auch sagen, dass Kinder und Jugendliche selten sich selber zu ihrer Situation äußern konnten. Es war vielfach so, dass über Kinder berichtet wurde, aber viel zu wenig die Sichtweise der Kinder einbezogen wurde.
Und wie hat jetzt dieser Bericht NFP 52 die Kinder und Jugendlichen einbezogen?
Es gab verschiedene Projekte, die in der Tat die Kinder selber befragt haben. Auch der Kinder- und Jugendsurvey, der erste Kinder- und Jugendsurvey der Schweiz, befragt schon kleine Kinder, sechsjährige Kinder.
So, wir sind jetzt im ersten Stock angekommen. Wir stehen vor dem Storch, wo man vielleicht noch vor 50 Jahren sagte, dass er derjenige ist, der die Kinder bringt. Ein großes Plakat, Familie, alles bleibt, wie es nie war. Und wenn wir etwas weitergehen, kommen wir vor ein Bild, wahrscheinlich aus den 50er Jahren. Das zeigt eine gesittete Familie, Papa, Mama und drei Kinder an einem schön gedeckten Mittagstisch. Alles scheint ganz ordentlich, zwei Aromatdosen sind auf dem Tisch. Das Tischtuch ist wahrscheinlich selbst gestickt. Sie schreiben in Ihrem Bericht, Familie ist extrem viel komplexer und komplizierter geworden. Was würden Sie sagen, was sind die drei wichtigsten Aspekte, die heute Familie so viel komplexer machen?
Familie hat sich insofern verändert, zum Ersten, dass die demografische Realität eine neue ist. Wir haben eine längere Lebenserwartung, wir haben weniger Kinder, eine tiefere Fertilitätsrate. Es sind jetzt 4 Generationen, die miteinander auskommen müssen und nicht nur jung und alt. Bedenken wir, dass vor 100 Jahren das durchschnittliche Lebensalter 47 Jahre war. Also zum einen die demografischen Veränderungen, der Wertewandel. Auf diesem Bild sind die Rollen ganz klar verteilt, sehr fix, sehr stereotyp. In der Zwischenzeit erleben wir eine große Rollenfreiheit. Und ja, dieser Wertewandel ist natürlich auch etwas, das viele Probleme mit sich bringt. Also die Frage der Solidarität, des Gemeinschaftssinnes. Kommen die Generationen noch gut miteinander aus? Und zum Dritten würde ich jetzt mal auch Veränderungen in der Arbeitswelt ansprechen, die auch diese Rollen ganz stark mit beeinflusst haben. Bedenken wir, dass beispielsweise die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt die Ausbildungszeit der Jugendlichen viel länger gemacht hat. Wir reden von einem Moratorium des Erwachsenenwerdens. Also das heißt auch für die Familien, dass die Kinder und Jugendlichen viel länger zu Hause bleiben.
Und der veränderte Arbeitsmarkt bringt auch mit sich, dass vielleicht der Arbeitsort und der Wohnort weit auseinander liegen.
Ja, und eben diese Mobilität hat natürlich das Zusammenleben ganz stark mitgeprägt. Ja.
Was meinen Sie, wenn Sie Wertewandel sagen?
Wertewandel, bei dieser Familie, die wir eben gesehen haben, da ist ganz klar, da ist Treue, Gemeinschaftssinn, Gehorsam, all diese Werte sind sakrosankt. Man rechnet damit, dass man sich daran hält. Wenn nicht, wird man sanktioniert. Heute haben wir eine große Palette von verschiedenen Wertvorstellungen, von Rollenfreiheiten und viele Wege führen nach Rom, was einerseits sehr schön ist, sehr gut ist, auf der anderen Seite Verunsicherung bringen können.
Ja.
Wir kommen in einen Raum, da steht ganz groß geschrieben in allen Schweizer Landessprachen, was bedeutet familiäres Glück? Es ist ein partizipativer Raum, es gibt verschiedene Blocks, Kinder, Erwachsene, Jugendliche können hier selber aufschreiben, was sie denken. Ich schlage vor, wir streifen mal da, was da alles steht. Ich lese da in verschiedenen Sprachen, es steht sehr viele Liebe und sehr viel Glück. In einer Kinderschrift geschrieben, Treue und gemeinsam alt werden, in eher einer alten Schrift. Das ist eine Ausstellung, die ändert sich jeden Tag. Da kommen immer die neuen Zettel wieder hin. Jeden Tag ein andere Antworten auf die große Frage, was bedeutet familiäres Glück? Was fällt Ihnen da gerade ins Auge, Pascalina Perret?
Mir fällt wieder einmal auf, ich war schon mehrfach an dieser Ausstellung, dass die Worte Geborgenheit, Vertrauen, sicherer Hafen, Zufriedenheit, sicherer Ort immer wieder vorkommen. Also offenbar veränderten sich diese Zielsetzungen, dieser tiefe Wunsch, dazu zu gehören und eine Familie zu haben, nicht, obwohl sich die Familienformen verändern.
Und Sie haben ja in Bezug auf die veränderten Familienformen auch untersucht, welche verschiedenen Erziehungsstile sich wie auswirken. Was meinen Sie, wenn Sie Erziehungsstil sagen?
Schauen Sie, wir haben das im Nationalen Forschungsprogramm verschiedentlich untersucht. Wir haben ganz klassisch die Erziehungsstile untersucht, wie erziehen Eltern ihre Kinder, was für Kommunikationsstile pflegen sie. Wir haben aber auch ganz moderne Ansätze verwendet, wie beispielsweise, wie wird Autorität in der Familie verstanden? Sind es traditionelle Rollenmuster oder sind die Eltern eher partizipativ zulassend oder ziehen sie sich zurück, überlassen sie die Kinder ihrem eigenen Schicksal?
Wie viele verschiedene Erziehungsstile haben Sie da gesondert voneinander untersucht?
Wir haben uns unabhängig von den verschiedenen Untersuchungen, die wir im NFB gemacht haben, sind wir auf einen eher partizipativen Stil gekommen, auf einen eher paradoxen Erziehungsstil und eben diesen ganz klassischen Laissez-faire-Stil. Also insofern sind das eben immer wieder die klassischen Muster. Entweder man akzeptiert das Kind voll und ganz, stützt es, oder man ist überfordert, die Eltern sind überfordert, überlassen es seinem eigenen Schicksal, oder sie schwanken hin und her zwischen Unterstützung und absoluter Strenge.
Das wäre das Paradox.
Paradoxer Erziehungsstil, ja.
Und welcher Erziehungsstil, mal platt gefragt, ist der erfolgsversprechend?
Der partizipative Erziehungsstil heißt viel Unterstützung, wenig Druck und Bestrafung, eine gute emotionale und kognitive Eltern-Kind-Beziehung wirken sich gut aus auf nicht nur auf die Gesundheit der Kinder, auf das Gedeihen der Kinder, sondern auch auf die schulischen Leistungen.
Das sind Resultate. Wie haben Sie das überhaupt herausfinden können?
Wir haben beispielsweise in einem Projekt, das in der Westschweiz durchgeführt wurde, die Schulnoten in den Hauptfächern der Kinder untersucht und diese in Bezug gesetzt auf den erlebten Erziehungsstil der Kinder, also wie die Kinder, die Jugendlichen, ihre Eltern erleben. Und da gab es ganz starke Zusammenhänge eben zwischen einem partizipativen Erziehungsstil und guten Schulleistungen. Auf der anderen Seite ein Erziehungsstil, der paradox war, autoritär auch, wirkte sich negativ aus, vor allem bei Mädchen, aber bei Mädchen und Buben, aber vor allem bei Mädchen.
Was sagen Sie jetzt Kritikern Ihrer Studie, die sagen, ja, das ist doch nicht der Erziehungsstil, der entscheidet, wie erfolgreich ein Kind in der Schule ist, sondern die Schichtzugehörigkeit oder die Einkommensstärke der Eltern? Das hängt ja dann alles sehr fest miteinander zusammen. Kann man das überhaupt so isolieren?
Nein, das kann man nicht so gut isolieren. Es wäre ungerecht, wenn wir sagen würden, bildungsferne Eltern seien unfähiger zu erziehen. Es stimmt aber, dass sich gewisse Zusammenhänge nicht leugnen lassen. Was das Huhn und das Ei ist diesbezüglich, was vorher kommt, die schlechtere Bildung und dann die Unsicherheit, die daraus resultiert oder umgekehrt, das können wir im Moment nicht sagen.
Welche Frage brennt Ihnen nach all den Erkenntnissen unter den Nägeln?
Meines Erachtens ist schon die Frage, es gibt immer mehr Erziehungsprogramme, Programme, von denen man sagt, sie seien sehr effizient für die Schulung von Eltern. Wir haben aber da viel zu wenig reliable Daten. Wir müssten das noch weiter untersuchen.
Also zum Beispiel Triple P.
Genau. Triple P ist eines der wenigen Programme, das tatsächlich empirisch auch untersucht wurde. Aber es gibt sehr viele andere Programme, von denen einfach zu wenig empirische Einsichten da sind.
Pascalina Perik, was Sie sagen, mag ja erstaunen. Auch in der Ausstellung steht die Frage groß an der Wand, brauchen meine Kinder eine harte Hand? Und es ist ja zu beobachten, dass wieder Berufe nach mehr Strenge, nach mehr Kontrolle, nach mehr Autorität der Eltern und der Lehrer sehr laut werden. Ihre Studie sagt jetzt aber gerade, das ist nicht das Erfolgsversprechen.
Nein, im Gegenteil. Je strenger und je mehr Druck die Eltern ausüben, umso weniger zeigen sich die Jugendlichen bereit, Leistungen zu vollbringen. Also man kann über das Ziel hinausschießen, indem man die Motivation im Keim erstickt. Ich denke, eine ausgewogene Art, Leistungen zu verlangen, das ist das eine. Das andere ist aber, dass das Kind wirklich den Eindruck bekommt, ich bin erwünscht, ich bin geliebt, ich werde gestützt und es ist eigentlich für mich wichtig, nicht für die Eltern wichtig, dass ich Leistungen erbringe.
Partizipation ist auch ein Stichwort, wenn es um Scheidung geht. Pascolina Perichiello, wir gehen jetzt in einen statistischen Raum, in dem sowohl was Kindersterblichkeit, Haushaltsgröße, Lebenserwartung, Geburten pro Jahr, aber auch Scheidungsrate in verschiedenen farbenen Linien aufgezeichnet sind über mehr als 100 Jahre. Und da ist schon deutlich, dass wenn man die rote Linie der Scheidungsrate verfolgt, dass die stetig steigt. Und zwar ganz massiv steigt nach den 60er Jahren, wo sie noch 11%ig war, bis zum Jahr 2000. In diesem Jahr wurde jede vierte Ehe geschieden. Dann kam das neue Scheidungsrecht, das viel mehr Partizipation der Kinder und Jugendlichen vorsah, aber auch die Verteilung des Sorgerechts auf beide Elternteile und dann nochmal ein ganz sprunghafter Anstieg der Scheidungsrate innerhalb von 6 Jahren auf 52,7%, das heißt mehr als jede zweite Ehe wird geschieden. Davon sind in der Schweiz jährlich, das habe ich aus Ihrer Studie gelernt, über 10.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Pascolina Perichiello, was ist in dem Bericht rausgekommen in Bezug auf die Familie, die eben auseinanderbricht?
Wir haben beispielsweise untersucht, inwiefern dass die Kinder auch partizipieren können in dieser sehr sensiblen Phase bezüglich der Frage, wo verbleiben sie? Bei der Mutter, beim Vater, bei beiden? Wo soll das Sorgerecht sein? Die Ergebnisse zeigen, dass obwohl in der Schweiz die Anhörung des Kindes von Recht wegen vorgeschrieben ist, nur ein Drittel eingeladen wird.
Wie erklären Sie sich das?
Unwissen oder halt die Einstellung vieler Richter, die Leute kommen eh nicht. Es ist mangelnder Wille, meines Erachtens Unwissen und mangelnder Wille. Ein Drittel wird eingeladen und schlussendlich machen nur 11% der Familien, Richterkinder, Gebrauch von diesem Recht. Warum nur 11%? Vermutlich auch darum, weil die Einladungen nicht kindgerecht gemacht werden, vielleicht Ängste da sind und zu wenig motiviert wird. Wir wissen aber, dass Partizipation, Anhörung und Mitsprache in diesen Fällen die Selbstwirksamkeit der Kinder stärkt und ihnen hilft, besser über diese sehr heikle Transition hinwegzukommen.
Weil sie aus diesem Opferstatus, aus dieser Ohnmacht ein Stück weit befreit werden und den eigenen Gefühlen, den eigenen Wünschen, den eigenen Befürchtungen wirklich ihre Stimme geben können.
Ich denke, es ist genau so. Wir wissen zwar, dass in der Regel die Scheidungskinder sich nach 2-3 Jahren wieder ganz gut erholen. Das ist auch positiv, das muss auch erwähnt werden. Aber ich denke, wenn Kinder diese Mitsprachemöglichkeit auch besser nutzen können und gut assistiert werden, dass das ganz stark hilft.
Pascolina Perichiello, Sie sind Psychologin und wissen sehr wohl, sehr fundiert Bescheid über die kindliche Seele. Was antworten Sie jemandem, der sagt, aber das ist doch überfordernd für das Kind, mitzuentscheiden, wie das Sorgerecht, wie das Besuchsrecht gestaltet werden soll?
Wir müssen unterscheiden. Es geht hier nicht um Mitentscheidung. Es geht darum, dass die Person, die Richterin, der Richter, ein Ohr hat für die Anliegen dieser Kinder. Und es geht auch darum, wie werden diese Kinder angehört. Wenn sie kindgerecht befragt werden, ist es meines Erachtens eine große Hilfe und keine Behinderung oder Belastung. Aber man kann natürlich, wenn man das nicht fachgerecht macht, kann man bestimmt vieles ungeschickt anstellen, dass es eine Belastung wird.
Was ist die Schlussfolgerung des Berichts in Bezug auf Scheidungspraxis?
Die Schlussfolgerung geht in die Richtung, dass möglichst das gemeinsame Sorgerecht anvisiert wird. Aus unseren Ergebnissen sieht man ganz klar, dass Väter vor allem, die das Sorgerecht nicht zugesprochen bekommen, zu 75% sehr schlecht psychisch dran sind und sehr darunter leiden. Und ich meine, wenn ein Vater sich implizieren will in den Erziehungsprozess, aber daran gehindert wird, ist das vor allem für das Kind nicht gut. Es geht ja nicht nur um die Partnerschaft, es geht vor allem um die Interessen des Kindes. Und da sollten sich die Eltern zusammenraufen.
Also es geht nicht nur um Partnerschaft, sondern eben auch um Elternschaft, ganz genau. Im Wesentlichen. Weil die bleibt, die bricht nicht auseinander.
Absolut, Sie sagen es.
Pascolina Perichiello, wir kommen jetzt in ein Zimmer, das thematisiert die Kernfamilie von 1950 bis 1980, ein ganz klares 60er-Jahre-Szenario, Flocati-Teppich am Boden, dem weißen Miller-Tisch, die ersten Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte. Wir sehen noch die Uniform eines arrivierten Vaters und wir sehen aber auch von Simone de Beauvoir einen Satz an der Wand, der heißt: Als ich die Lust zur Sinnlichkeit entdeckte, habe ich an Gott zu glauben aufgehört, denn er stahl mir die Erde. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ambiente, um einen Aspekt der Forschung NFP 52 zur Sprache zu bringen, nämlich Mädchen- und Jungenunterschiede. Da ist ja in der Zwischenzeit sehr, sehr viel gegangen. Koedukation wurde eingeführt, Mädchenchancen wurden mit ganz vielen Bemühungen erhöht. Auf die Jungen wurde man speziell aufmerksam. Die Frauen haben die Berufswelt erobert, die Männer zu ihren Gefühlen gesucht. Was hat jetzt die Studie über diesen kleinen Unterschied herausgefunden?
Ja, obwohl im alltäglichen Diskurs immer wieder behauptet wird, dass sich die Lebenswelten von Knaben und Mädchen angleichen, haben wir herausgefunden, dass schon bei sechsjährigen Kindern recht stabile und erstaunliche Unterschiede schon bestehen. Also ich gebe zwei kleine Beispiele. Zum einen widerspiegelt sich diese Unterschiedlichkeit im Freizeitverhalten. Die Mädchen sind häuslicher, lesen mehr und die Buben, die suchen die großen Räume, sind mehr draußen, spielen mehr Computer, Spiele und so weiter. Also eigentlich ganz klassisch noch und das hat mich sehr erstaunt, dass eben schon bei diesen kleinen Sechsjährigen dies schon vorhanden ist. Das andere ist die politische Partizipation. Wir wünschen uns ja immer mehr Frauen in die Politik und was wir bei den 15-Jährigen festgestellt haben in diesem großen Survey, den wir durchgeführt haben, ist, dass zwar Jugendliche, Mädchen wie Buben, viel zu Hause über Politik diskutieren, unabhängig vom Geschlecht, aber dass bedeutend mehr Jugendliche, also männliche Jugendliche, die Tageszeitungen lesen als die Mädchen.
Wie haben Sie das herausgefunden? Wie sind Sie jetzt bei so einer Untersuchung vorgegangen?
Bei den 15-Jährigen waren es Interviews und Fragebogen vor allem. Also ganz konkret, die Jugendlichen konnten sich selber äußern.
Und bei den kleineren Kindern und ihr Spielverhalten?
Bei den kleineren, da waren Befragungen der Eltern, Befragungen der Kindergärtnerinnen, aber auch die Kinder selber konnten mit sehr lustigen Computerspielen selber ihre Antworten geben. Also die Fragen wurden bildlich dargeboten am Computer und natürlich war die Versuchsleiterin diejenige, die die Resultate eintippte.
Pascolina Perichiello, der kleine Unterschied bleibt groß und wie Sie gerade sagten, ist er schon früh sehr groß. Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, dass obwohl viel Rollenfreiheit in unserer Gesellschaft propagiert wird, im Grunde genommen ganz implizit die alten stereotypen Rollenverteilungen und Rollenvorstellungen nach wie vor existieren. Heißt, dass Erwartungen an Frauen unausgesprochen immer noch existieren. Es ist wie eine doppelte Botschaft, öffentlich, explizit heißt es, bildet euch weiter, macht Karriere und so weiter. Implizit, unausgesprochen ist es aber so, dass die Strukturen, die alten Strukturen immer noch auf die alten Rollen noch zugeschnitten sind. Was wir herausgefunden haben, beispielsweise, dass 50.000 Krippenplätze fehlen in diesem Lande, die ja vielen Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfach verunmöglichen oder zumindest stark behindern.
Diese große Forschung wurde 2000 in Auftrag gegeben vom Bundesrat und hat 12 Millionen gekostet. Also da ist ein großes Investment getätigt worden. Was wären jetzt für Sie politische Konsequenzen aus diesen Resultaten, die Sie gerade referiert haben?
Meines Erachtens gibt es zwei ganz wichtige Punkte. Es gibt natürlich noch mehr. Wir haben in unserer Publikation das alles schön dokumentiert. Zum einen mehr Partizipation. Mehr Partizipation für Kinder und Jugendliche würde die gesellschaftliche Integration fördern. In der Förderung von Kompetenzen und der Partizipation von Kindern und Jugendlichen liegen große, ungenutzte Potenziale. Und ich denke, hier könnte die Gesellschaft stark profitieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der geht ganz klar in Richtung, dass die Familie besser gestützt werden sollte. Die Familie ist die primäre, nach wie vor die primäre und entscheidende Sozialisationsinstanz. Wir haben herausgefunden, dass viele Eltern verfügen nicht über ausreichend entwickelte Erziehungskompetenzen, um ihre Kinder bestmöglich zu fördern. Und da plädieren wir eben für mehr Investment diesbezüglich. Auch vermehrte Hilfe bei der Vereinbarkeit für Familie und Beruf.
Unser Ausstellungsrundgang geht zu Ende. Ich habe es gesagt, der Bundesrat hat im Jahr 2000 diese große Studie, die sich aus 29 Teilstudien zusammensetzt, es ist also ein Gemeinschaftswerk, in Auftrag gegeben. Jetzt ist sie erschienen, auch in Buchform, und zeigt doch in vielen Aspekten, wie es den Kindern und den Jugendlichen in der Schweiz geht. Wie finden jetzt diese Forschungsresultate wieder zurück in den politischen Alltag und in die Entscheidungsgremien?
Wir haben uns schon während der Untersuchungsphase sehr darum bemüht, diese Studie auch bekannt zu machen unter den Parlamentariern, auch bei den verschiedenen Ämtern, Bundesämter, kantonalen Ämter und so weiter. Wir sind im Dialog, wir werden im Dialog bleiben. Wir sehen ein großes Interesse, das uns entgegengebracht wird. Und für uns ist es der große Wunsch, dass die Berichterstattung weitergeführt werden kann. Schauen Sie, ich habe das bereits erwähnt, dass die UNO-Kommission für Kinderrechte die Schweiz gerügt hat, weil wir keine repräsentative Berichterstattung haben zur Lage der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz. Wir haben sie initiieren können mit diesem NFP 52. Wir werden alles dran setzen, dass das auch weitergeführt wird.
Was können Sie da ganz konkret dran setzen?
Wir haben nicht nur mit den Politikern, mit Nationalfonds, aber auch mit den NGOs gesprochen und ihr Gutwill auch eingefordert. Und da haben wir vielversprechende Aussichten.
Was wären jetzt Ihre ganz dringendsten Wünsche an politisch initiierte Veränderungen im sozialen Leben in dieser Schweiz?
Wir merken, dass die Familie als primäre Sozialisationsinstanz immer noch in der Schweiz viel zu wenig gestützt wird. Wir haben nach wie vor eine strukturelle Rücksichtslosigkeit der Familie gegenüber. Es geht nicht an, dass immer wieder lamentiert wird, zu wenig Kinder und so weiter, aber eben nicht bereit ist, auch etwas zu investieren.
Strukturelle Rücksichtslosigkeit ist ein Begriff, der einem richtig ins Ohr sticht. Was meinen Sie damit?
Schauen Sie, strukturelle Rücksichtslosigkeit ist beispielsweise, wenn eine Frau eine Arbeit weiterführen will, wenn sie Kinder bekommt, dass sie keine Möglichkeit hat oder ihr viele Barrieren entgegengesetzt werden, weil zu wenig Betreuungsplätze da sind. Das ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern auch der Unternehmen, dass diese auch sehen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener sind, wenn sie im familialen Kontext sich auch zufrieden fühlen. Da muss noch viel geschehen.
Ist da die Schweiz im Hintertreffen?
Ich würde sagen, ja.
Kindheit und Jugend in der Schweiz, so der Titel des Buchs zum zweiten Teil des nationalen Forschungsprogramms. Sie hörten Pasqualina Peric-Chiello, Professorin für Entwicklungspsychologie, in der Sendung von Cornelia Kasis.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.